Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Willkommen zurück zur Polizeifunk, eurem Lieblingspodcast. Und bei uns wird es heute sportlich.
Wir haben uns nämlich einen Olympioniken ins Studio eingeladen. Von der Sprintstrecke ging es für ihn direkt in den Bob und das mit Erfolg. Die WM-Titel 2024-25 sowie die Bronzemedaille 2026 mit dem Team Francesco Friedrich kann er sich in die Agenda schreiben.
Und jetzt eben auch eine Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Italien. So, jetzt lang drum rumgeredet. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Und nochmal herzlichen Glückwunsch von uns beiden zur Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen.
Wir legen gleich los. Davor aber nochmal ein kurzer Faktencheck zur Sportfördergruppe der Polizei Sachsen.
44 aktive Sportlerinnen und Sportler profitieren aktuell von der Sportförderung der Polizei Sachsen. Einer von ihnen ist Polizeimeister Felix. Er hat im Februar 2026 gemeinsam mit dem Team Francesco Friedrich bei den Olympischen Spielen in Italien die Silbermedaille im Viererbob eingefahren. Damit ist er der vierte Sportler der Polizei Sachsen, der an Olympischen Spielen teilgenommen hat. Shorttrack, Eisschnelllauf, nordische Kombination, Skeleton, Rodeln, Skispringen und Bobsport. Diese Wintersportarten werden in der Sportfördergruppe der Polizei Sachsen betrieben. Jedes Jahr starten Leistungssportlerinnen und Leistungssportler in ihre Karriere bei der sächsischen Polizei. Die Ausbildung ist auf mindestens 4,5 Jahre gestreckt, sodass genug Zeit für den Wintersport bleibt. Auch als aktive Polizistinnen und Polizisten können sie bei entsprechender Leistung weiter Teil der Sportfördergruppe bleiben. Ihre Dienstzeit wird auf den Leistungssport angepasst.
So Felix, die Winterspiele sind Geschichte, wir haben es gerade gehört, du hast die Silbermedaille in der Tasche. Auch für Franzi und mich ist es eine Premiere, denn wir haben zum allerersten Mal einen Olympia-Silbermedaillengewinner im Podcast.
Auf jeden Fall.
Sag mal Felix, wie fühlst du dich?
Dieser ganze Stress, der, sag ich mal, davor stattfindet, der ist riesengroß. Und jetzt ist natürlich erstmal gelöste Stimmung. Die Olympischen Spiele sind erfolgreich vorbei. Ich habe die Silbermedaille in der Hand und das ist schon mal ein Riesenerfolg und auch ein super Erlebnis für mich gewesen.
Hast du direkt gemerkt, dass nach den Spielen so eine Art Rucksack von dir abfällt?
Das kam bei mir sogar schon direkt bei der Zieleinfahrt, wo ich schon wusste, okay, wir sind auf jeden Fall Zweiter.
Okay.
Da kamen so erstmal die ersten Freudentränchen, sage ich mal, runter. weil einfach auch diese ganze Last, es hat alles funktioniert. Wir haben als Team super zusammengearbeitet und es ist schon mal auf jeden Fall Silber in der Tasche. Und dann haben wir natürlich den Lauf von Johannes Lochner noch angeschaut, der dann noch besser war als unserer.
Okay.
Und wir dann die Silbermedaille gefeiert haben.
Aber wann war dir klar, das wird heute was? Weil die ersten Läufe, das war ja schwierig.
Ja, die ersten Läufe waren schwierig. Wir haben beim ersten Lauf erstmal ordentlich auf den Deckel bekommen, weil die Bahn wirklich nicht die einfachste ist. Gerade im oberen Teil haben die Piloten oft viele Schwierigkeiten, weil die Bahn an sich nicht so steil ist und dadurch werden die Fehler oben massiv bestraft. Mhm. Und wir hatten dann gleich mal 4/10 Rückstand im ersten Lauf, aber da zählt es dann wirklich als Team zusammenzuhalten. Wir haben jeden Lauf 110% gegeben, haben am Start immer die besten Zeiten als Team gehabt. Und vor dem letzten Lauf ist noch nichts entschieden, es kann immer was passieren. Also sei es die Einstiege, sei es in der Bahn ein Sturz oder was auch immer. Also wir sind erst im Ziel sozusagen gelöst, dass wir dann auch wissen, es hat geklappt.
Das heißt wirklich in dem Moment, wo ihr durchs Ziel gefahren seid und du gecheckt hast, das passt von der Zeit, erst da war dir klar, heute hat es wirklich gereicht.
Genau, so ist es bei uns. Also wir haben dann im Prinzip so 20 Meter hinterm Ziel haben wir eine Anzeige mit der Zeit und so ein kleines Licht, das ist entweder grün oder rot. Und wenn es grün ist, natürlich sind wir erstmal vorne. Und genau, erst da wissen wir wirklich, dass das jetzt alles geklappt hat.
Und wenn man stürzt, ist man komplett raus. Auch wenn man bis zum Lauf 4 der Erste war, dann stürzt man, dann ist man komplett letzter.
Man ist nicht komplett raus, wenn du durchs Ziel schlitterst.
Also erzähl die Zeit.
Okay. Aber die Chancen sind sehr schlecht.
Okay.
Aber es gab ja dieses Jahr auch wieder viele Stürze in der Bobbahn. Felix, ist dir schon mal was passiert?
Also ich hatte das Glück, dass ich bis jetzt nur, ein Viertelsturz hatte.
Ein Viertelsturz.
Es war in Lake Placid. Wir sind im Prinzip in die eine Kurve reingefallen, hatte kurzen Eiskontakt mit der Schulter und die andere Kurve hat uns wieder auf die Kufen gedrückt. Also das war sehr
harmlos. Also bist du noch nie rausgefallen aus dem Bob?
Rausgefallen wäre schon sehr schlecht, aber Stürzen an sich ist auch schon heftig.
Okay. Ist das gefährlich im Bob? Ich weiß nicht, wie die Geschwindigkeiten sind. Es sieht im Fernsehen schon sehr schnell aus. Was ist denn, wenn man stürzt? Kann da wirklich was passieren?
Die Bahnen sind schon sehr sicher geworden, also dass jetzt wirklich was Schlimmes passiert, meistens nicht. Also das Schlimmste, was, sag ich mal, mit passieren kann, sind die Verbrennungen auf dem Eis. Ja. Durch diese Reibung, die man dann mit der Schulter zum Beispiel auf dem Eis ist, bei 157 km/h, so die Höchstgeschwindigkeit, okay, die hier gefahren wurde. Die Reibung reibt einen einfach die Haut runter und bis aufs Fleisch runter. Und dann,
aber habt ihr nicht extra so geschützte, sag ich mal, vielleicht mit Protektoren drin, Anzüge oder sowas, wie beim Motorradfahren, wo man auch so...
Also seit letztem Jahr haben wir eine Kevlarpflicht. Mhm. Also die Anschieber müssen Kevlar tragen. Mhm. Das ist im Prinzip im Schulterbereich, der, sag ich mal, am gefährlichsten ist, der am meisten geschützt werden muss. Aber das ist natürlich jetzt auch noch eine Testphase. Viele haben sich trotzdem Kevlar-Verbrennungen zugezogen. Ja, also und sonst müssen wir natürlich auch immer im Schlitten aufs Gewicht achten. Wir dürfen alle nicht zu schwer sein, weil wir ein Maximalgewicht haben vom Schlitten. Wenn man da drüber ist, ist man disqualifiziert. Also das ist dann auch nochmal so ein Thema. Deswegen haben wir eigentlich nur Unterwäsche, Rennanzug, Kevlar an.
So wenig wie möglich.
Okay, wie beim Rennradfahren, da hat man auch, da hat man gar keine Unterwäsche drunter.
Gott, das möchte ich nicht wissen.
Ich nicht.
Das sind so Dinge, nein.
Aber Felix, wenn du sagst, du bist noch nie gestürzt, auch im Training nicht?
Nein.
Krass. Also du trainierst sicherlich sehr oft am Tag und auch schon sehr lange. Gibt es so bei Olympia so eine intensivere Vorbereitung? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also mein Trainer ist ja der Gerd Leopold, das ist auch der Trainer von Francesco Friedrich, der hat natürlich auch schon jahrelange Trainererfahrung. Mhm. Aber hat man schon gemerkt, also olympisches Jahr ist einfach nochmal was anderes. So eine WM ist auch hoch anzurechnen, aber Olympia ist nochmal auf jeden Fall 80% wertiger, würde ich mal so was sagen.
Okay.
Und dementsprechend ist auch die Vorbereitung, da muss alles stimmen. Also die Trainingsumfänge werden erhöht, die Elemente, die Ernährung, die Physiotherapie, man fährt alles nochmal auf ein anderes Niveau, um dann am Ende auf 110% einfach zu laufen. Mhm. Ist natürlich auch eine Gratwanderung am Verletzen. Also man ist immer auf Höchstleistung, man fordert den Körper so extrem, dass man echt immer an dieser Schwelle zwischen Verletzung und Höchstleistung sich bewegt.
Krass, aber also wann habt ihr angefangen, euch vorzubereiten? Wann geht so ein olympisches Jahr los für dich?
Also jede Saison, viele denken immer, ach, die rennen da ein bisschen, springen in den Bob rein. Im Sommer machen die hier Däumchen drehen, aber am Ende haben wir eigentlich immer bis Ende März die Saison und Mitte April fangen wir schon wieder an mit dem Aufbautraining. Also wir haben 2 Wochen Pause, 3 Wochen
Gott.
Pause.
Oh Gott.
Nach Olympia machen wir ein bisschen mehr Pause, ja, um einfach diese Mikroverletzungen auch, sag ich mal, komplett ausheilen zu lassen, die man immer hat dann. Aber wir trainieren dann, sag ich mal, schon wieder ab Mitte April auf und die Phase ist auch wirklich heftig, weil wir eben sehr umfangreich trainieren müssen. Also lange Läufe, hohe Gewichtsumfänge. Also wir sind dann meistens, wenn es jetzt ans Krafttraining geht, sind wir 3,5-4 Stunden im Kraftraum. Was halt jetzt viele denken, ja okay, dann sitzt er auf den Geräten rum. Aber am Ende ziehen wir dort komplett durch, damit wir nach 4 Stunden fertig sind. Und auf der Sprintstrecke ist dann genauso. Also dann sind dann 5x300 Meter mit hohen Laktatspitzen mit drin zum Beispiel, wo wir dann auch kurz vor der Übergebgrenze sind. Also das ist dann schon, der Aufbau ist schon immer sehr heftig. Im Winter switcht sich das so ein bisschen. Man macht kurze Einheiten, knackige Einheiten. Die sind dann meistens so 1,5 Stunden rum. Hat nebenbei natürlich auch das Bahntraining, Schlittenfahren und den Piloten sozusagen zum Testen. Nebenbei die Wettkämpfe, also da ist mehr Material das Thema und der Zeitaufwand und das Training so ein bisschen gedämpfter.
Das heißt, du bist ja Bob-Anschieber, das muss ich mir nicht so vorstellen, du trainierst jeden Tag das Anschieben von Bob, sondern du hast gerade schon angesprochen, da gibt es eben Ausdauerläufe, da gibt es Krafteinheiten, da stell mir wahrscheinlich vor, du machst Kniebeuge im Kraftraum oder was machst du da?
Genau, also wir müssen natürlich, wir haben extreme Belastungen im Schlitten, dementsprechend müssen wir auch, sage ich mal, vom Rumpf und Oberkörper sehr trainiert sein, damit wir diese ganzen Belastungen im Schlitten dann noch aushalten können. Und Anschieben an sich machen wir eigentlich nur einmal die Woche. Das ist bei uns jetzt in dem Fall in Riesa, es gibt auch in Magdeburg und Potsdam eine Anschubstrecke. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein Bob auf Schienen. Mhm. Rechts, links, Mitte ist Tatanbahn, dass wir natürlich mit Spikes dort sprinten können. Aber an sich ist das vom Profil her und von den Gegebenheiten bis auf die Temperaturen wie im Winter.
Okay,
das
krass.
dass wir eben diese schnellen Einstiege, dieses, ich sage immer, das ist so eine Choreografie von uns, die dann aufs perfekte Level einstudiert sein muss, dass wir wirklich in einer Bruchteil der Sekunde einsteigen können. Den Einstieg muss man sich auch so vorstellen. Geht auch öfter mal was schief beim Einsteigen. Der Vordermann, also die Position 2, die muss immer dann noch so ein Stück den Hintern oben lassen, damit die 3 mit den Füßen unter den kommt. Und andererseits auch bei mir dann von der Position 3 auf 4.
So eine richtige Choreografie.
Müssen wir so geschmeidig in den Schlitten reinschlüpfen, weil auch in dem Schlitten ist nicht viel Platz. Also.
Okay. Weil, Felix, ich bin ja auch schon mal mit Erik, das ist auch jemand von der Sportfördergruppe bei uns, bin ich schon mal in Altenberg diesen Schlittenschieben gefahren, diesen grünen. Und ich dachte mir, ich kann relativ schnell laufen irgendwie und dachte mir, naja, er schiebt an, ich schiebe an, das wird schon ähnliche Zeiten geben. Aber ich kann euch sagen, bei weitem nicht. Ich war dort, weiß ich, ich glaube 4-5 Sekunden langsamer als er. Das ist schon...
Und 4-5 Sekunden sind viel. Ja. Wir reden ja sonst von Hundertstel.
Erstaunlich, was es da einfach an Ergebnissen rauskommt, wenn man das trainiert hat, auf jeden Fall.
Und das Ding wiegt ja auch was, ne? Dieser Schlitten?
Genau, der wiegt schon ordentlich. Also wir haben Leistungstests, ist der dann auf 110 Kilo, der Schlitten, den man dann wegbewegen muss. Und ich freue mich immer, wenn Leute das mal ausprobieren, weil im Fernsehen, das sieht dann immer alles so entspannt und locker aus.
Ja, man denkt, das ist Eis auf Schienen, das wird schon selber fahren.
Ich erinnere mich an Christian, der zu mir gesagt hat, also wozu brauchst du denn da einen Pilot? Das ist doch eine Bahn und hä? Ja, genau das.
Dazu kann ich auch noch mal was sagen, wie man dann lenkt in der Bahn zum Beispiel. Nee, aber das freut mich immer, wenn dann immer Leute mal zum Anschieben kommen und das mal ausprobieren, weil das einfach noch was anderes ist. Also nur mal so eine Range zu geben. Wir rennen dann am Schlitten hinten dann bei 12,5 Meter die Sekunde, sprinten wir noch und das ist halt dann schon deutlich schneller. Also ich sage mal 0,9 Sekunden auf 10 Meter. Da kann sich jeder vorstellen, wie schnell das dann gesprintet ist.
Verrückt. Christian, kriegst du das hin?
Ich muss die Zeit nochmal raussuchen. Ich würde mit dem Felix gerne mal fahren. Ich weiß nicht, ob wir unten ankommen würden, wenn ich das Ding lenken würde. Ich weiß nicht, was du sagst.
Also bei mir ist es wahrscheinlich nicht besser, wenn ich das Ding lenke.
Ich bin nicht so schnell, deswegen wäre ich die Pilotin und würde schon mal einsteigen. Ja.
Aber das Problem ist, wenn ich anschiebe und du lenkst, sind wir zumindest nicht so schnell. Wenn du anschiebst und ich lenke, dann wird das wahrscheinlich von der Geschwindigkeit her problematisch. Felix, gab es während der Olympischen Spiele oder vielleicht auch währenddessen und davor emotionale Momente, wo du dachtest, krass, krasser Wettkampf jetzt hier?
Ja, also das ist immer, man ist erst in diesem Arbeits- und Vollgasmodus, wo man echt auch wenig genießen kann, würde ich mal so sagen, weil es halt dann einfach dein Job ist und du dann halt einfach nur straight nach vorne schaust.
Während des Wettkampfes jetzt?
Während der Saison, sage ich mal so.
Okay.
Und der erste Punkt war dann so, wo wir den letzten Weltcup so hatten und dann die Einkleidung kam für uns. Mhm. Die hatten wir in München und als Team, das ist dann so ein Riesen-Event, wo man ankommt, Team Deutschland riesengroß und man kriegt dann seine Kleidung, wo man dann jedes einzelne Teil erstmal anprobiert. Das ist so ein Event wir waren dort 3-4 Stunden unterwegs, also auch schon eine Zeit und das ist dann so wirklich so, wo man sagt, okay, man kriegt jetzt seine Uniform für die Olympischen Spiele, jetzt geht's los.
Krass.
Da realisiert man das vielleicht auch erst so wirklich, dass man da jetzt hinfährt, ne?
Genau.
Ja. Und körperlich bei dir in der Vorbereitung, hat da alles gepasst?
Nee, also es war schon sehr holprig die Aufbauphase. Dadurch, dass wir eben uns an diesen Grenzbereichen bewegen, war ich dann in Magdeburg auch auf so einer Trockenschubstrecke und habe mir dann einen 7 cm Muskelfaserriss im Beuger zugezogen. Das ist so diese klassische auch Sprinterverletzung. Wenn manchmal so was im Rücken nicht stimmt, das ISG unten nicht ganz ordentlich läuft, dann kann es schon mal sein, dass dann, sage ich mal, der Muskel sagt, okay, die Länge gebe ich dir nicht, jetzt reiß ich mal. Und dementsprechend war dann erstmal so ein kleiner Dämpfer drin. Aber wir haben das Glück, dass wir mit Kliniken zusammenarbeiten und Physiotherapeuten bei uns auch im Olympiastützpunkt. Ich war am nächsten Tag im MRT und wurde dann direkt, sage ich mal, wurde das angespritzt und sofort behandelt. Und ich musste auch am nächsten Tag auch wieder in die Belastung rein. Viele denken sich, ja komm, jetzt Muskelfaserriss, jetzt gibst du mal 6 Wochen Pause.
Ich hätte gedacht, wochenlang Pause.
Beine hochlegen, aber du musst dem Muskel sozusagen auch wieder sagen, wo er hin muss, auf gut Deutsch. Und die Vernarbung muss natürlich auch wieder weich werden, weil dass wir dann keine Probleme mehr haben.
Das heißt, du hast direkt weiter trainiert?
Genau.
Zwar vielleicht ein bisschen weniger, aber...
Genau, also entlastend natürlich, also jetzt keine Sprints und sonst was, ist natürlich auf gar keinen Fall möglich, aber direkt sozusagen in diese Reha eingestiegen. Und ich konnte dann nach einer Woche, konnte ich wieder joggen.
Was?
Und nach 2 Wochen waren dann die ersten NI-Läufe, das heißt niedrige Intensität, also ich sag mal, das ist so auf 60%. Und nach 3 Wochen bin ich dann wieder auf 100% gewesen. Aber
das
halt
ist ja krass.
Man muss sich das immer so vorstellen, dass das, wenn du dich verletzt, macht dir so einen Haufen Arbeit auf, weil du dann durch Reha und sonst was extrem viel Therapie brauchst. Und
du kannst ja auch im Training halt mit dem Team dann nicht mehr so mittrainieren, wie sie dich jetzt eigentlich bräuchten,
genau,
als Anschieber in dem Fall.
Man muss natürlich auch wieder schnell wieder zurückkommen. Man sagt immer, also 10 Tage machen überhaupt gar nichts aus an der Leistung. Also auch wenn du dich dann einfach voll aus dem Training erstmal 10 Tage ausruhst oder mit dem Infekt flach liegst, das ist eigentlich egal, aber alles, was danach kommt, ist schlecht. Und dementsprechend haben wir uns dann einen Plan gemacht, wie wir mich am schnellsten wieder fit bekommen. Und das ist auch wieder eine Gratwanderung, weil eine Rehverletzung dauert doppelt so lang. Also wenn ich das jetzt wieder aufgerissen hätte, wenn ich zu früh, zu schnell trainiert hätte, deswegen viel auf den Körper hören, viel auch Ärzte hören, die sagen, der Körper trügt einen, du hast keinen Schmerz mehr, aber da ist noch was. Und genau, deswegen, also ich hatte sehr viel Glück, dass das dann so super mit Therapie und Co. wieder da war.
Krass. Also Hut ab, dass du das in dieser Saison weggesteckt hast und dann sogar zu Olympia fahren konntest. Und ja, also dann sogar eine Silbermedaille rauszufahren, obwohl du ja zwischenzeitlich Reha-Maßnahmen hattest, finde ich schon echt super krass.
Das war zum Glück die kurze Genesungszeit, die ich dann hatte. Das hat mir vieles erleichtert.
Wie ist denn generell so die Zusammenarbeit gewesen mit Francesco Friedrich? Wie hat sich das bei euch im Team entwickelt? Kennt ihr euch auch vielleicht schon länger? Nimm uns mal mit.
Also ich bin ja 2022 zu dem Team dazugestoßen. Davor kannte ich die überhaupt gar nicht. Da war das dann auch so, boah, Francesco Friedrich, krass. Also für mich war es ja eh so. Ich wurde da von Gerd Leopold, weil ich zu meinem vorherigen Trainer gesagt habe, hey, ich würde gerne noch mal was anderes probieren. Irgendwie fehlt mir so dieses Feuer für einen Sprint jetzt dazu, um da jetzt voll durchzuziehen.
Du warst vorher Sprinter, ne?
Ich war davor Sprinter über 100 und 200 Meter. Dort auch nicht, sag ich mal, unerfolgreich. Aber mir hat dann sozusagen so noch ein bisschen so dieses, ja, ich wollte mal was anderes sehen einfach. Und mein Trainer hat dann mit Gerd Leopold gequatscht. Der kam dann ins Training und meinte so, okay, wir reden jetzt mal. Dann haben wir eine Stunde gequatscht und nach dem Training bin ich zu meinem Coach gegangen und habe gesagt, so, ich bin jetzt beim Bobfahren. Ich ziehe da jetzt durch. Und wie gesagt, das war dieser Sprung dann ins Team Friedrich. Diesen Vertrauensvorsprung, das war auch heftig für mich, wo ich sage, okay, jetzt, das muss jetzt klappen und jetzt gibst du alles dafür. Hat sich dann am Ende ausgezahlt und wie gesagt, das mit Francesco Friedrich im Team, ich wurde dort herzlichst aufgenommen. Das war direkt wie Familie, wurde sofort supported und an die Hand genommen, weil natürlich dieses Schlittenthema ist natürlich, wie dreht man Schlitten, wie bereitet man eine Kufe vor, wie sitze ich in dem Gerät überhaupt, wie schiebe ich das an? Das ist sehr viel Ausbildung auch, wo ich dann dort genossen habe.
Ist denn jeder guter Sprinter ein guter Bobanschieber? Also was sind denn so Fakten? Wieso hat denn der Trainer damals gesagt, ja, den Felix, den will ich?
Also es denken viele, dass es vom Sprint in Bob ein Selbstläufer ist. Haben viele probiert, sind viele gescheitert. Ich sag mal, eine gute Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du sehr schnell bist. Und ich war immer schon ein schwerer Sprinter. Also ich hatte 83 Kilo, das ist schon für einen Sprinter schwer. Und für einen Bobfahrer, sag ich mal, auf der 4 ist das Minimumgewicht 95 Kilo. Also ich habe dann 12 Kilo aufbauen müssen über den Sommer.
Ah, ich dachte, ihr müsst wenig wiegen wegen des Schlittens.
Also wir müssen an das Maximalgewicht rankommen. Ah. Also wir müssen, das ist so eine Gratwanderung. Wir haben 630 Kilo
Pipapo
gesamt, weil die Kevlarwesten noch weggerechnet werden. Und wir wollen natürlich so wenig Gewicht wie möglich im Schlitten auch haben. Also wir könnten jetzt alle 70 Kilo wägen und 80 Kilo in Schlitten schrauben, aber dann schieben wir die 80 Kilo auch runter. Deswegen wollen wir das Gewicht am Körper haben. Natürlich nicht als inaktive Masse, sondern als Muskelmasse.
Jeder Bob wiegt gleich. Wenn man sagt, das Team ist leichter als diese 630 Kilo, dann wird das in den Bob gelegt noch extra.
Genau, also nicht jeder Bob wiegt gleich. Also die wiegen alle unterschiedlich, auch wenn es jetzt von der FES, vom Institut, die uns die Schlitten bauen, kommt. Das ist einfach durchs Laminat und Co., die wiegen 2-3 Kilo unterschiedlich. Okay. Aber am Ende müssen wir dann, sage ich mal, wiegen wir uns unten auf der Waage als Team komplett mit Helm, alles, was wir sozusagen auch im Rennen anhaben.
Ja.
Und dementsprechend wollen wir dann ans Maximalgewicht gehen.
Okay. Einfach weil das mehr Bums bringt. Wenn du mehr wiegst, wirst du wahrscheinlich mehr Bums auf die Strecke.
Natürlich mehr wiegst, mehr Bums. Mhm. Aber das Ding ist ja auch dazu, wie gesagt, dass wir das Gewicht nicht im Schlitten haben wollen. Weil wenn man jetzt mal einen Schlitten im Fitnessstudio schiebt zum Beispiel, da gibt es so Schiebeschlitten, man legt mal 40 Kilo drauf, dann weiß man, was man da wegschiebt.
Ja,
und
das
wollen wir natürlich dann nicht haben, damit unsere Startgeschwindigkeit auch schnell schlägt.
Okay, verrückt.
Ja, das ist interessant, das wusste ich nicht. Aber wie oft trainiert ihr denn da zusammen?
Also wir trainieren einmal die Woche, trainieren wir zusammen. Und der Rest ist meistens individuell, weil wir auch nicht alle jetzt, wie ich jetzt, aus Leipzig kommen, sondern immer verteilt. Also Francesco kommt aus Pirna, der Matthias Sommer kommt aus Bochum.
Und, der reist immer aus Bochum an?
Der reist jede Woche aus Bochum an, genau. Krass.
Nach Leipzig?
Nach Pirna.
Nach Pirna.
Pirna, und dann hat er dort bei Francesco übernachtet und dann geht es weiter nach Riesa.
Oh Gott.
Also das ist natürlich wild, auch ein Aufwand, den man dann betreibt. Krass.
Und wie oft schiebt ihr zusammen an? Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr dann da...
Beim Training sind?
Ja, wenn ihr beim Training seid.
Also wir wärmen uns ganz normal in Riesa dann auf. Da ist unten eine normale Leichtathletikbahn und gehen dann hoch, wenn wir warm sind, und dann schieben wir erstmal Einzelschübe. Das ist ein leichteres Gerät, das wir auch brauchen für den Leistungstest. Also wir haben zweimal im Jahr einen Leistungstest in Magdeburg. Das ist auch so eine Trockenschubbahn. Und einmal in Oberhof, das ist dann auf Eis. Also ist im Prinzip ein riesengroßer Kühlschrank, wo eine Bahn drin ist und wo wir dann auch normal schieben können. Und diese Leistungstests sind schon mal so dieser Test, um für die Teams sich zu qualifizieren. Also wir hatten den Luxus, dass wir als Team Francesco dort schon immer sozusagen im Team gesetzt waren, aber gerade die anderen Anschieber, für die ist es sozusagen extrem wichtig, um sich für die hochklassigen Teams sozusagen bereitzustellen. Oder
wie so ein Casting sozusagen.
Genau, wie so ein Casting. Okay. Genau, und das ist dann schon mal so ein Ding. Und wir schieben dann ungefähr mit dem großen Schlitten am Tag dann 10 Schübe noch. Also man da denkt sich ja, 10 Schübe ist ja nichts. Aber dadurch, dass wir so schnell rennen und, sag ich mal, ich renne dann 50 Meter, das hört sich auch nicht viel an, aber diese hohe Belastung dann, das merkt man dann extrem, diese Übergeschwindigkeit. Und das summiert sich dann natürlich im Jahr auf 150 Schübe als Team zusammen. Im Winter kommen dann noch viel mehr dazu. Und das ist dann einfach diese Routine, die wir dann als Team haben, die uns auch so einen gewissen Vorsprung, denke ich mal, geben.
Aber das ist schon anstrengend. Das kann jeder mal machen, wenn du mal 10 mal 50 Meter sprintest auf Vollspeed. Das ist, danach bist du...
Und das ohne, dass du ein Gewicht wegschiebst. Ja, das kommt ja nochmal hinzu. Ja, ne?
Genau. Also wir haben dann auch in Altenberg, da wurde erst letztes Jahr die neue Anlage sozusagen eröffnet. Dort hat man dann zum Beispiel auch einen Messschlitten. Dort sind Sensoren in den Seitenbügeln und bei mir hinten und beim Piloten. Und jeder sieht dann, treffen wir uns. Also treffen bedeutet auf das Signal, auf die Hundertstel genau, alle am Schlitten geben die Power dort rein. Und noch dazu sehen wir, wie viel Kraft geben wir in den Bügel rein. Also wie viel Newtonmeter, Kilogramm umgerechnet dann jeder in den Schlitten einbringt, um den zu beschleunigen. Und auch im Sprint dann. Also es gibt dann so Phasen, wo man dann zum Beispiel umgreift. Dort sieht man dann, okay, der hat null Kilogramm am Bügel. Mhm. Und dementsprechend können wir da auch dann auswerten und probieren, was ist besser, wie kommt der Anschieber noch mal besser zurecht, um noch mehr in den Schlitten reinzubringen.
Mhm. Krass.
Wild.
Das ist wirklich, wie du vorhin schon mal kurz gesagt hast, wie so eine Choreografie, die man dann nacheinander einstudieren muss, mit welcher Griff passt wann, an welcher Stelle genau am besten.
Genau. Und das ist halt, wie gesagt, dieses Training noch am Schlitten, das auch sehr viel Zeit und Hirnschmalz braucht.
Wie viel oder welche Rolle spielt denn das Thema Vertrauen im Bob dann?
Vertrauen ist natürlich alles. Also wir stehen dort oben am Start und wissen, okay, ich kann mich zu 100% auf den anderen verlassen. Wir wissen, was der andere zu tun hat, und vertrauen da zu 110% drauf. Mhm. Und das ist einfach wichtig, weil sonst schmeißt man sich dort nicht in den Schlitten rein und fährt damit runter.
Denkst du, der Francesco merkt als Pilot vorne schon während der Fahrt, dass hinten irgendwas nicht so gut lief heute?
Also das spürt er schon. Also gerade wenn man jetzt schlecht einsteigt, also schlechtes Einsteigen bedeutet schief reinspringen in den Schlitten, dann bricht er so leicht hinten aus. Also wir haben eine Startspur, die ist dann irgendwann zu Ende.
Ja,
wir springen im Prinzip nach dieser, also noch so ein ganz kleines Mühe in der Startspur. Aber wenn wir jetzt ein Stück zu weit laufen sollten, dann, und ich springe dann noch schief rein, dann bricht der Schlitten hinten aus und dann driftet der sozusagen weg. Das merkt er schon mal. Dann hört er natürlich auch, ich bin dafür verantwortlich, die Bügel auch reinzumachen von den Anschiebern rechts und links. Da habe ich wie so zwei Seile, die ich dann antippe, und dann geht ein Hebel runter, dann fahren die ein. Mhm. Wenn das nicht klappt, hört er das natürlich auch, ob jetzt nur einer einklappt oder beide einklappen. Okay. Und also das sind so diese Feinheiten. Und auch wenn jetzt Unruhe hinten drin ist, zum Beispiel, wenn jetzt jemand seine Fußposition nicht ordentlich gefunden hat und dort noch versucht, seine Position zu finden, dann ist da eine Unruhe im Schlitten, das spürt er natürlich auch.
Und merkst du, dass Francesco gerade schlecht lenkt?
Also ich spüre das auf jeden Fall. Also ich bin ja hinter der Achse als vierter Mann und ich spüre hinten sozusagen sehr sensibel, wenn der Schlitten hinten ausbricht. Wir spüren natürlich Vorbanden, das sind im Prinzip, du fährst gegen die linke Wand zum Beispiel, manche sind Pflicht und manche sind unabsichtlich, wenn er jetzt Fahrfehler zum Beispiel macht, und dort merkt man dann schon, dass dann was nicht so gut gepasst hat. Also ich weiß eigentlich schon, wenn wir unten ankommen, war es eine gute Fahrt oder war es eine schlechte Fahrt.
Wie wird überhaupt so ein Bob gelenkt?
So ein Bob wird nicht, wie viele denken, mit einem Lenkrad gelenkt, sondern da sind Lenkseile dran. Und im Prinzip, man zieht rechts, fährt links. Also man stellt dann immer wieder gerade.
Diese Kufen vorne bewegen sich dann?
Genau, die Kufen bewegen sich vorne. Und die Lenkbewegung findet eigentlich so gut wie nur in der Kurve statt, weil dort eben dieser Druck auf die Kufen kommt. Mhm. Auf der Geraden ist immer...
Stimmt, dann schlittert das so drüber, ne? Wahrscheinlich.
Ja, ich sag mal, wenn man jetzt die Bahn so nehmen würde, dadurch, dass die ja vorgegeben ist, fahren wir im Prinzip immer nur bergauf. Und dadurch drückt es ja im Prinzip den Schlitten an die Wand.
Ja.
Und durch den Druck kann der Pilot dann ordentlich lenken und muss dann sozusagen in der Kurve die Ausfahrt vorbereiten, damit wir auf der Geraden gut stehen. Mhm. Und das ist eben diese Kunst, dann das
krass,
feinfühlige, leichte Korrekturen gehen immer noch auf der Geraden, aber du machst da nicht mehr viel, wenn dann wenn der Schlitten nicht ordentlich steht.
Aber meinst du, du würdest mit mir ankommen im Zweierbob, wenn ich lenke und du schiebst an? Was würde passieren?
Also ich denke mal, bis in einer gewissen Kurve wird man kommen. Also ich habe nämlich auch schon mal hier Francesco gefragt, so Winterberg, ja, würde ich da jetzt ankommen?
Ja.
Da war es sehr reifig. Also reifig bedeutet, wie so eine ruppelige Eisbahn, nicht komplett glatt, weil durch Kondens friert es dann sozusagen auf.
Ist dann ein bisschen langsamer wahrscheinlich.
Dann ist es viel langsamer. Und dann hat er gemeint, ja, da könntest du ankommen. Okay. Aber wenn es dann gut gespritzt ist, also komplett glatt ist die Bahn, dann sage ich mal, ist im unteren Bereich, wenn es dann schnell wird, ist dann, glaube ich, ohne Erfahrung sehr viel Glück dabei.
Okay. Und es gab ja auch schon Stürze im Bob, ne?
Ja.
Christian,
sieht,
das wollen wir nicht.
Sieht, ich habe es gerade gar nicht im Kopf, aus dem Fernsehen, sieht Francesco eigentlich während der Fahrt jetzt seinen Kopf draußen, dass er was sieht, oder ist das alles auf Gefühl?
Nee, das sieht schon was. Okay. Also ohne rausschauen, das wäre unmöglich.
Also es ist schon eingeschränkt, das Sichtfeld auf jeden Fall, wenn du nur noch so mit den Augen so halb über diese Kante guckst.
Auf jeden Fall eingeschränkt. Genau, also das ist schon heftig, was man dann da auch vorne machen muss. Also man auch unsere Sitzposition drin. Also wir versuchen ja möglichst wenig Windwiderstand zu haben. Deswegen sitzt ja Francesco auch so tief im Schlitten und lässt den Helm nur ein Stückchen rausschauen. Wir waren da auch schon im Windkanal mit dem Schlitten beim Autohersteller. Also bei BMW ist ja unser Technologiepartner.
Ja.
Und dort wird dann auch geschaut, wie geht der Wind über die Anschieber drüber, wie sitzt du perfekt, die Kopfposition. Ich habe dann zum Beispiel eine Kopferhöhung, damit der Wind perfekt über mich drüber gleiten kann und keine Kante hat. Und das sind halt so diese Nuancen, die aber dann vielleicht am Ende 500stel ausmachen.
Es sieht aber auch nicht so bequem aus, möchte ich sagen, wie ihr in diesem Bock sitzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das förderlich für die Haltung ist.
Nee, also auch für den Körper bestimmt nicht förderlich. Für die Gesundheit auch nicht. Weil wir haben also kein Komfort drin. Also das ist die blanke Carbonschale, wo wir auch drauf sitzen. Und haben halt eigentlich nur einen Metallrahmen drin, Schlaufen, um uns, sage ich mal, in den Schlitten reinzuziehen. Mhm. Mehr ist da auch nicht drin. Also
auch nicht ein bisschen gepolstert oder so, wenn es ruppig wird?
Wir haben Vorgaben, wir dürfen gar nicht so viel Polster reinmachen. Also wir dürften uns jetzt nicht auspolstern, dass wir besser aerodynamisch zum Beispiel sitzen, sondern das ist dann eher so ganz kleine Polster, die jetzt zum Beispiel auf der Achse sind, damit du dir jetzt nicht komplett grün und blau die Ellenbogen schlägst zum Beispiel.
Krass.
Okay. Wie macht ihr das überhaupt, miteinander im Team zu kommunizieren, wenn ihr da in diesem Bob drin sitzt? Habt ihr irgendwie so eine Freisprecheinrichtung oder muss das alles vorher oder sind das Handzeichen?
Gibt es keine Kommunikation.
Keine Kommunikation.
Nein, also es ist sehr laut in dem Schlitten drin. Also wenn man dann in der Fahrt ist, das Eis ist auch nicht, also es ist immer so kleine Schläge drin. Wenn es jetzt keine Natureisbahn wie in St. Moritz ist, da wird im Prinzip Schnee aufgespritzt und dann einfach nur modelliert. Bei den normalen Kunsteisbahnen ist es dann so, in Altenberg zum Beispiel, das sind Betonelemente. Und die haben natürlich Dehnungsfugen zwischen den Elementen. Und diese Dehnungsfugen kannst du nicht komplett zueisen.
Mhm.
Und dementsprechend kriegen wir dann jeden Schlag von dieser Dehnungsfuge ab. Also man kann sich das so vorstellen, wir hatten mal vorne ein G-Messgerät drin. Also das misst, wie viel Druck im Schlitten dann nach unten ist. Das sind eine Bruchteil einer Sekunde, kriegst du diese Schläge, aber die sind halt über 70 Newton gegangen. Okay. 70 G. Das sind im Prinzip so Mikroschläge, also 70-fache des Körpergewichts, schlägt dann so ganz leicht in den Rücken rein.
Krass.
Dementsprechend hat man auch oft Rückenprobleme. Und im Kreisel in Altenberg sind es dann meistens durchgehend so Eingang 6G und dann hast du so 5G Körper. Also ich wiege jetzt 96 Kilo, mal 5, mal 6, weiß man dann, wie es an einen in den Schlitten reindrückt.
Das heißt so ein bisschen wie bei, es verzieht dann auch so das Gesicht so ein bisschen wahrscheinlich, ne, in den Kurven, so ganz leicht.
Ja, also man geht in die Knie sozusagen. Ja, also man weiß dann, dass man beweglich ist, wenn man in der Kurve ist.
Verrückt. Für den Körper ist das ja bestimmt auch eine wahnsinnige Belastung. Gerade, Felix, wenn du jetzt sagst, das 6- oder 7-fache des Körpergewichts. Gibt es da vielleicht ein Ritual für euch als Team, wie ihr euch darauf einstellt?
In dem Wettkampf, also Wettkampfroutine, haben wir dann schon eine sehr starke. Also wir machen dann wie so klassisch Teamsportarten, umarmen uns im Kreis und klopfen uns nochmal auf die Schulter. Und am Anfang, vorm Start dann, bevor dann, sage ich mal, der Countdown kommt, klatschen wir uns dann ab. Also wir haben dann so eine Klatschroutine, das könnt ihr euch auch mal auf YouTube anschauen, wenn ihr das Rennen von uns anschaut. Das ist eine spezielle Klatschroutine, die uns dann einfach nochmal so einschwingt, jetzt auf den Wettkampf. Und dann ist sozusagen Attacke und für uns dann...
Dann geht's los. Dann wird alles ausgeblendet.
Die Klatschroutine.
Christian, vielleicht sollten wir uns das auch mal angewöhnen, bevor wir so einen Podcast starten. Nochmal so eine kleine Klatschroutine machen. Gab es denn Momente, Felix, in denen ihr als Team vielleicht auch besonders zusammenwachsen musstet?
Ja, das war jetzt auch diese Saison so. Also das war eine sehr durchwachsene Saison, auch von den Wettkämpfen. Dort, wenn es schlecht läuft, muss man natürlich umso enger zusammenarbeiten und darf sich nicht irgendwie gegenseitig Vorwürfe machen oder Ähnliches, sondern wie so eine Teamsportart. Alles, was rauskommt, ist eine Gemeinschaftsleistung und dementsprechend müssen wir dann auch zusammenwachsen. Wir hatten dann auch einfach nochmal eine Sportpsychologin bei uns dreimal mit dabei, wo wir wirklich so Tagesseminare mitgemacht haben, wo wir dann einfach nochmal so Feinschliffe gemacht haben und das tat auch sehr gut, muss ich sagen. Also da ging es dann um Kritik äußern und wie mache ich das am besten, dass der eine sich nicht, sag ich mal, dann am Ende beleidigt ist. Das war schon für uns nochmal so ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, das hat uns echt nochmal in der Kommunikation verbessert. Und als Team zusammengeschweißt.
Aber gibt es sonst immer mal so kleine Zickigkeiten, wo du sagst, bist du eine Zicke so ein bisschen? Kann man das so sagen?
Ich bin sehr friedliebend, würde ich sagen. Also ich versuche immer, dass alles harmonisch ist. Okay. Das ist mir super wichtig. Und wenn was nicht so harmonisch ist, dann geht es mir auch nicht gut.
Okay.
Nee, aber das ist halt wie in jeder Ehe. Wir sind 5 Monate sind wir unterwegs, nur im Doppelzimmer. Mhm. Das musst du auch erstmal, sag ich mal, wegsticken können. Wir sind jetzt so eingeschworen, dass wir lassen beim Pinkeln die Türen offen, weil es einfach egal ist, weil wir einfach, sag ich mal, so vertraut miteinander sind. Ja. Und das ist halt das gerade Schöne, dann macht das auch richtig Spaß. Sag ich mal, das ist das Unterwegssein schön, aber jeder braucht immer mal seine Ruhephasen. Mhm. Und wir kennen uns jetzt so gut, dass wir sagen, hey, der ist gerade gestresst und lassen den jetzt erstmal in Ruhe und mal ein bisschen durchatmen.
Jetzt ging es viel um das Thema Sport schon, Felix. Du bist ja aber auch, wir haben es im Einspieler gehört, Polizist. Gibt es denn Momente, wo du merkst, dass du als Polizist von diesen Erfahrungen da im Hochleistungssport profitierst und vielleicht auch umgekehrt, dass du als Sportler von dem Polizeiberuf profitierst?
Na, ich denke, das ist schon so ein Geben und Nehmen in dem, sage ich mal, Beruf und Sport. Also sehr viel, was die Polizisten auf der Straße leisten, auch die Kollegen, das kannst du auch im Sport übertragen und auch andersrum. Mhm. Gerade wenn man jetzt in brenzlichen Situationen dieses Gelassensein, würde ich mal sagen, dass du sagst, okay, Situation entschärfen, runterfahren, das polizeiliche Gegenüber, wenn das jetzt sehr aufgebracht ist zum Beispiel. Und das im Wettkampf musst du dich ja auch im Prinzip auf das Wesentliche fokussieren. Mhm. Und ich glaube, das ist dann schon so immer wieder, ziemlich gleich.
Das wird ja auch in eurem Team ist ein großer Punkt, weil ihr seid ja 3 Polizisten und ein Bundeswehrsoldat, ne? Richtig?
Genau.
Das heißt, ihr habt alle diese Fähigkeiten und da müsste das mit diesem Thema, ihr bleibt ruhig, ihr geht Sachen gelassen an, ja eigentlich kein Problem sein.
Genau, also wie gesagt, man hat immer mal so Phasen, wo man aufgebracht ist. Aber das haben bestimmt auch die Polizisten auf der Straße öfter mal. Also auch riesen Respekt dort an die Kollegen, die das Tag und Nacht dort machen und auch gerade in Ballungsgebieten. Ich bin jetzt auf Leipzig Zentrum abgeordnet und das ist schon heftig, was man dort auch nebenbei leisten muss. Das ist schon körperlich auch belastend.
Das haben wir noch gar nicht erwähnt, weil du fährst in deinen trainingsfreien Zeiten auch Streife.
Ja, also ich habe jedes Jahr vorgeschrieben, ist 1/6 Dienstarbeitszeit. Das wird immer so ein bisschen ausgelegt, je nachdem, wie es in den Sport reinpasst, weil manchmal ist es einfach, wenn ich jetzt Saison habe von September bis April und ich fange Mitte April wieder mit dem Aufbautraining an, dann beißt sich das natürlich. Da kann ich natürlich kein Schichtsystem machen zum Beispiel. Aber wenn das jetzt wie dieses Jahr jetzt, nach olympische Saison, wir haben ein bisschen mehr Luft, das Training beginnt ruhiger, dann mache ich jetzt auch ab nächster Woche, bin ich dann auch wieder normal im Dienst.
Okay, und dann machst du auch ganz normal Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht?
Das gehört dazu. Also ich finde, wenn ich dann im Beruf bin, dann möchte ich das auch ordentlich machen und möchte dort dann nicht die Ausnahme sein oder der Sportler, der jetzt sich die Lorbeeren rauspickt, sondern ich möchte dann auch einfach vollwertiges Mitglied dort sein.
Okay. Wie reagieren denn Kolleginnen und Kollegen oder Bürger, wenn sie erfahren, dass du Olympionike bist? Gab es da schon besondere Reaktionen?
Also in der Dienstgruppe ist es halt, jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen länger dort, aber am Anfang war es natürlich so, oh okay, ein Sportler, cool. Rechne ich den auch sehr hoch an, weil wir natürlich, wenn wir jetzt 10 Monate nicht im Dienst sind, da gibt es neue Vorschriften, neue Gesetze. Wir müssen erstmal wieder an die Hand genommen werden. Und das ist das Schöne, dass ich da eine Dienstgruppe habe, die das zu 110% macht und ich dort einen Dienstvorgesetzten habe, der das unterstützt und dann einfach da nochmal an die Hand genommen werden.
Also keine Vorurteile sozusagen.
Genau.
Könnte man ja meinen, ne, dass du so ein bisschen, wenn ich jetzt ein Kollege bin, der genervt von diesem Thema ist und ich sehe den Felix, der muss noch zweimal im Jahr arbeiten und jetzt kommt er wieder her und wisst schon wieder alles nicht, was ich ihm letzte Woche schon mal gesagt habe. Das kann ich mir ja schon vorstellen, dass das auch Kollegen geben könnte, ne, die das so machen.
Ja, also man hat mal so einen Kollegen, aber der Rest ist dann wirklich sehr supportive.
Bist also nicht als Praktikant gesehen, was du ja auch nicht willst, sondern du bist halt voll dabei, aber halt wie quasi jemand, der so ein bisschen neu quasi ins Team kommt.
Genau, ich muss dann einfach nochmal ein bisschen an die Hand genommen werden. Ja.
Und was sind so deine nächsten sportlichen Ziele? Also strebst du nochmal eine Olympiateilnahme an zum Beispiel?
Aha. Also jetzt habe ich erstmal die Schnauze voll vom Boxsport. Das ist, wenn man so eine lange Saison hatte, die wirklich viele Höhen und Tiefen hat, dann ist man auch erstmal ein bisschen ausgebrannt vom Kopf. Ich freue mich da mal in Dienst jetzt zu kommen, um einfach mal wieder was anderes zu sehen und andere Leute zu sehen. Und dann greife ich da auch wieder an. Also die Motivation, die kommt dann immer, ich kenne das mittlerweile, die kommt dann wieder. Mhm. Und dann hat man auch wieder Lust, Gas zu geben. Und dementsprechend, ich bin jetzt 28, wenn jetzt La Plagne 2030, bin ich 32 Jahre alt, also auch noch im besten Alter. Danach muss man gucken, ob die Spritzigkeit noch da ist, ob man noch schnell ist. Aber bis dahin sollte eigentlich dem nichts im Weg stehen.
Ich kann also dir die sagen, Olympischen Spiele in den französischen Alpen, das wäre jetzt so ein kleines Ziel, was man schon so ein bisschen leuchten sehen könnte da hinten.
Genau, also wenn man den Sport macht, dann hat man immer den Olympiazyklus und das ist sozusagen das Nonplusultra, was man dann immer.
Aber Felix, ich kann dir als 35-Jähriger sagen, auch mit 36 wird die Spritzigkeit dann noch bei dir da sein.
Ich bin 36 und ich weiß nicht, ob ich das so mittragen kann.
Sehr schön.
Sonst rufst du mich nochmal an, da mache ich mit dir so ein Senioren-Team.
Coaching.
Oder Coaching.
Coaching. Motivationscoaching mit Christian. Okay.
Felix, wie sieht denn die Zukunft des Bobsports in Deutschland aus? Kannst du da einen kleinen Einblick uns geben mal?
Also die Zukunft des Bobsports ist eigentlich ganz gut gesichert. Also Francesco macht jetzt erstmal weiter. Deswegen bleibe ich da jetzt auch erstmal dabei.
Ja.
Weil es einfach ein super Team ist und ich da Bock drauf habe. Seit diesem Jahr, Mai, sind wir jetzt angegliedert an der Leichtathletikabteilung als Bob-Abteilung. Dementsprechend konnte ich jetzt wieder zu meinem Heimatverein, bei dem ich jetzt seit 2017 auch als Leichtathlet schon war, wieder Fuß fassen und dort in der Bob-Abteilung jetzt durchstarten. Und dementsprechend kommt jetzt auch von der Leichtathletik zum Beispiel, kommen jetzt welche nach, die jetzt den Bobsport ausprobieren. Und die Förderung jetzt ist natürlich viel besser in Leipzig, um jetzt auch mal einen Anschieber hochzuziehen.
Bobsport in Leipzig, auch Magdeburg. Ich komme ursprünglich aus Magdeburg. Ich wusste gar nicht, dass wir da so eine Bob-Anschiebebahn haben. Das ist ja verrückt.
Genau, Magdeburg, Potsdam, dort sind jetzt echt große Zentren aufgekommen, wo auch große Trainingsgruppen sehr professionell aufgestellt jetzt auch schon, sage ich mal, trainieren und Gas geben. Und es ist schon cool zu sehen, dass der Sport jetzt nicht, sage ich mal, ausstirbt, sondern dass es dort wirklich weitergeht.
Allein schon, dass ihr in Leipzig auch eine neue Bahn habt. Und
was ist denn, wenn Francesco nicht mehr weitermacht? Könntest du dir auch vorstellen mit einem anderen Piloten? Also ist das realistisch, dass man sagt, nee, der Felix ist noch so spritzig, aber Francesco bringt die Leistung vielleicht nicht mehr, dass du sagst, du gehst um ein anderes Team?
Ja, also auf jeden Fall. Das gibt's natürlich. Also wenn, das ist im Prinzip wie so ein offener Markt. Mhm, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt du fest in dem Team bist und da bist du verpflichtet und vertraglich sozusagen gehindert wegzugehen, sondern ich kann jedes Jahr aufs Neue, kann ich entscheiden, was ich möchte, aber natürlich muss auch der Pilot mich wollen. Ne? Also wenn jetzt jemand gar kein Teamplayer ist und der Pilot ihn nicht leiden kann, dann kommt er natürlich auch nicht ins Team. Da kann die Leistung noch so gut sein, aber die Harmonie stimmt nicht und dann passt das zum Beispiel auch nicht.
Ihr habt ja schon gesagt, ihr seid ja quasi wie eine Ehe. Ne? Ihr seid viel Zeit miteinander am Verbringen und da muss natürlich auch das Zwischenmenschliche klappen.
Passen. Genau, und wenn man sich da nicht riechen kann, dann funktioniert sportlich ja auch nicht.
Da musst du am Ende noch die Tür zumachen beim Pinkel, das wollen wir
das
ja auch nicht.
Das wollen wir natürlich nicht.
Felix, wie bleibst du denn mental stark, besonders auch, wenn es Rückschläge gibt oder Drucksituationen?
Ja, ich würde mal sagen, nach vorne schauen. Also aus jedem Fehler lernt man wieder was Neues und dementsprechend lasse ich mich da nicht unterkriegen, sondern hinterfrage eher das Ganze und schaue, was ich daraus mitnehmen kann, was die Lehre aus dem Fehler war und das mache ich dann besser. Und ich lebe so ein bisschen so nach dem Motto, wer nichts riskiert, der kann halt auch nichts gewinnen. Und da gehören halt auch Rückschläge, Niederschläge dazu. Und davon musste ich auch schon sehr viele, sag ich mal, ertragen und verkraften und bin dadurch eher gewachsen als, sag ich mal, dran gebrochen.
Weil du weißt, was du schaffst, sozusagen.
Genau, was ich schaffen kann und habe ein Ziel vor Augen. Das ist natürlich auch ganz wichtig dabei, dass man immer so ein Ziel im Blick hat.
Mhm. Apropos Ziel. Wir haben ja schon gehört, Olympia 2030 ist ein Ziel. Aktuell bist du polizeilich im Streifendienst. Gibt es denn polizeilich noch irgendwelche Ziele, die du vor dir hast? Wo sollst du mal hingehen? Social-Media-Team vielleicht?
Social-Media-Team zum Beispiel. Nee, aber auf jeden Fall habe ich als Sportler zum Glück die Möglichkeit, so ein bisschen mit entscheiden zu dürfen, in welche Abteilung ich dann reinschnuppern möchte. Mhm. Dort möchte ich jetzt auch mal bei der Wasserschutzpolizei oder bei der Hundertschaft in die technischen Dienste reinschnuppern, was mir dann am besten gefällt, weil nach dem Sport möchte ich natürlich auch noch eine polizeiliche Karriere machen und dort dann auch Gas geben.
Ja, da können wir dir auf jeden Fall empfehlen. Thema Wasserschutz gibt es auch eine Podcast-Folge. BFE gibt es eine Podcast-Folge und Wasserwerfer gibt es auch eine Folge.
Hörst du mal rein. Voll informiert.
Ja, ja. Aber hättest du denn auch die Chance, noch aufzusteigen, wenn du jetzt sagst, du willst Karriere machen bei der Polizei?
Das ist aktuell so ein bisschen schwierig. Ich wünsche mir das und habe das jetzt auch schon ein bisschen angeregt. Weil ich gerne den Aufstieg machen würde, ob erleichtert oder verkürzt oder wirklich nur mal das normale Studium zu machen, weil ich einfach mich dort auch sehe, dass ich, sage ich mal, im gehobenen Dienst als Führungsperson dann schon auch gut geeignet bin. Ja, das ist aktuell bei der Sportfördergruppe ein bisschen schwierig, weil nur mittlere Dienste eingestellt werden erstens und danach noch ein paar Hürden gesetzlich sind, die das dann ein bisschen erschweren.
Und du musst ja auch eine bestimmte Arbeitszeit vorweisen, um diesen Aufstieg zu machen.
Genau, Arbeitszeit, dann musst du einen gewissen Dienstgrad haben, dann geht es nach Bewertung. Also es ist ein Riesensystem dahinter und da würde ich mir wünschen, dass vielleicht Sportler auch mit herausragenden Leistungen da so ein bisschen dahin unterstützt werden.
Genau. Das heißt, du könntest dir auch vorstellen, nochmal ganz zu kündigen und dann das Studium neu anfangen als PKA?
Das wäre natürlich dann der nicht so schöne Weg, den man natürlich geht, weil man natürlich auch dann erstmal was aufgibt. Und für die Polizei, glaube ich, auch wäre das natürlich besser, wenn man dann den Aufstieg normal macht und dann in dem System bleibt, als wenn die dann sozusagen dann auch wieder eine Stelle gestrichen haben, weil der gekündigt hat und dann wieder eine neue vergeben, dann ist es ja wieder
und so. Und du musst dann ja 3 Jahre studieren, nicht nur 2. Ja. Du bist also quasi auch ein Jahr von der Straße weg.
Das ist aber auch nicht nur bei uns in Sachsen so. Also ich habe das auch schon von anderen Sportfördergruppen aus anderen Bundesländern gehört, dass es dort ähnlich schwierig ist, dann noch in den gehobenen Dienst aufzusteigen.
Genau, manche machen das direkt nur im gehobenen Dienst. Also gibt es Sportfördergruppe nur, Hessen ist zum Beispiel so.
Die machen nur gehobene Dienste
und ja.
Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, wie du zum Bobsport gekommen bist. Gab es da so einen Schlüsselmoment für dich? Oder weil du bist ja nicht als Bobsportler bei der Polizei Sachsen gestartet.
Ich bin als Leiter dort gestartet, als 100 und 200 Meter Sprinter. Und dort habe ich dann meinen Karriereweg bei der Polizei begonnen.
Wann war das?
Das war 2017. Ich habe erst von 2013 bis 2017 eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht.
Cool.
Also auch nicht diesen klassischen Sportlerweg über Sportschule Co., sondern bin dann über die Ausbildung. Dann hat mich damals Ronald Stein, mein damaliger Leichtathletiktrainer, hat mich dann bei deutschen Jugendmeisterschaften angesprochen. Hey, wie sieht's denn aus? Was machst du nach der Ausbildung? Und hättest du nicht Lust, bei mir in die Trainingsgruppe zu kommen, nach Leipzig? Das hat sich dann bei mir so festgebrannt, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe meine Ausbildung durch noch 2 Jahre und dann bin ich da. Und so war es dann auch. Habe dann Februar abgeschlossen, habe Februar gekündigt. Bin dann nach Leipzig, habe dann dort Vollgas mit Leichtathletik angefangen, September dann bei der Polizei eingestiegen und ja, dann hat sich das so entwickelt, dass ich jetzt im Bobsport bin.
Das ist verrückt, auch ein schneller Werdegang, muss ich sagen, ne? Also
ja, ich sehe halt immer so Wege, die für mich passen könnten. Also das Leben sehe ich immer so wie so ein Baum mit vielen Verästungen, die dann einfach, jedes ist ein Weg und ja, manche Wege trennen sich dann wieder und dann geht es einen neuen.
Was bedeutet es für dich, Teil der Sportfördergruppe bei der Polizei Sachsen zu sein? Also wie fühlst du dich unterstützt auf deinem sportlichen Werdegang?
Also erstmal ist es eine vollkommene Absicherung für mich. Also egal, was mir im Sport passiert, ich kann eine Woche später im Polizeidienst einsteigen, der mir auch Spaß macht, wo eine Leidenschaft auch dahinter steckt und kann dann dort ja einfach normal arbeiten. Wie schnell hat man schnell sich das Knie verletzt beim Sport oder kann den nicht mehr ausüben, aus welchen Gründen auch immer. Und dort habe ich dann einfach die Absicherung und sonst natürlich finanzielle Absicherung noch dazu. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich den Sport so ausüben kann, weil ohne diese Förderung seitens der Polizei wäre das Ganze halt auch nicht möglich. Ist auf jeden Fall finanziell auch eine super, super Unterstützung, weil ohne das Ganze wäre dieser Sport auch nicht möglich. Mhm. Wir trainieren das ganze Jahr über und dort, sage ich mal, noch 40 Stunden Dienst zu schieben, das beißt sich einfach. Also dann kann man keinen Sport auf Höchstleistungsniveau treiben. Und das ist einfach so ein System, was auch in Deutschland, denke ich mal, sehr gut genutzt wird, sei es Bundeswehr, Bundespolizei, alle Sportler, die oben ankommen wollen und die müssen eigentlich über diesen Weg gehen.
Wie machst du es denn jetzt während deiner, oder wenn du arbeitest jetzt, du hast jetzt Schichten, fährst du dann den Sport zurück oder ich kann mir nicht vorstellen, dass du nach einer Nachtschicht dann noch dreimal am Tag Sport machst?
Also das funktioniert natürlich nicht. Dort in der Zeit wird natürlich runtergefahren. Mhm. Dort schaffe ich auch nur einmal am Tag zu trainieren.
Trotz der Nachtschicht?
Ja, das muss dann leider sein. Auch um 7 Uhr in der Halle stehen vor der Mittelschicht ist auch so ein Thema, wo man dann auch mal sehr müde im Streifenwagen sitzt. Deswegen ist es ja auch immer nur eine begrenzte Zeit bei uns, die wir dann Dienst schieben, aber die ist dann schon doppelt belastend.
Okay. Aber du hörst nicht ganz auf mit dem Training in der Zeit, wo du arbeiten bist.
Nee, das kann ich mir nicht.
Das geht ja gar nicht.
Das geht nicht. Das geht nicht. Also wenn man jetzt mal ein gewisses Niveau hatte, auch bei uns, wenn wir jetzt in der Off-Season sind und mal Luft dran lassen und 4 Wochen nichts machen, da fällt so viel weg. Also gerade Muskulatur und Co. Ich habe jetzt halt in 3 Wochen habe ich schon mal 4,5 Kilo wieder abgenommen und das ist eigentlich nur Muskelmasse. Das geht halt einfach so krass, zack, weg. Und es geht aber auch dementsprechend dann wieder auch schnell drauf. Aber wenn du die 4 Wochen erstmal verloren hast, brauchst du eine gewisse Zeit, um die wieder aufzubauen.
Was würdest du den Leuten raten, die jetzt überlegen, diesen Weg Sport und Polizei zu verbinden? Was sollen die den Weg gehen? Du hast es gerade schön mit diesem Baum beschrieben, dass es diese Äste gibt. Das wäre ja quasi ein Weg, auf diesen Baum zu gehen.
Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, den Weg zu gehen, wenn man voll für den Sport brennt und das einfach nur Leidenschaft für einen ist, weil aus Leidenschaft kann immer viel entstehen und dementsprechend gibt man natürlich auch anders Gas im Sport. Und das zu verbinden mit dem Polizeiberuf, der auch echt ein toller Beruf ist, wo es mega viele Möglichkeiten gibt, in welche Richtung man sich auch immer entwickeln möchte, würde ich jedem sagen, greif's an, probier's, ob's was für dich ist und dann kann man immer noch entscheiden.
Okay. Dann würde ich sagen, Felix, vielen Dank für den Einblick. Du hast uns mitgenommen in den Bob und auch in den Polizeiberuf. Ich würde sagen, wir wünschen viel Erfolg für die nächsten Olympischen Spiele dann 2030.
Und die nächsten Weltmeisterschaften.
Das auch, aber du kommst dann auf jeden Fall wieder mit der Goldmedaille. Und dann sage ich vielen Dank, Felix.
Vielen Dank für die Einladung und hat mich sehr gefreut, bei euch zu sein.
War sehr schön, dass du da warst.
So, wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann kennt ihr den Weg. Ihr abonniert am besten unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenideen schreibt einfach gerne E-Mail an podcast@polizei.sachsen.de. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin. Ciao.
Tschüssi. Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.